Morgen. Spannend, von hier oben eine ganz andere Perspektive, als unten zu sitzen. Ja, vieles steht und fällt ja mit der richtigen Perspektive. Einige von uns sind ja äußerst kreativ und die entwerfen zum Beispiel Bilder, Flyer, Banner, wie das hier, finde ich sehr schön, oder sogar Häuser. Manche sind auch fotografisch äußerst begabt. Wenn da der richtige Blick und vor allem die richtige Blickrichtung fehlt, dann kann schnell etwas aus der Bahn geraten. Manche von uns benötigen einen richtigen Blick auf ein Problem, weil sonst die Lösung schlicht nicht gefunden werden kann. Da kann schnell mal eine Motorhaube zu eng werden und es fehlt eine gute Perspektive, aus der eine Reparatur gezielt durchgeführt werden könnte. Ich weiß, dass auch die Position eines Hochsitzes für den einen oder anderen hier eine wichtige Rolle spielt, um das Ziel im Auge zu behalten und die Auswirkungen des eigenen Handelns gut abschätzen zu können. Bei all diesen genannten Feldern ist die Perspektive ein elementarer Punkt. Wie ist es, wenn mich meine Kinder mit der Frage konfrontieren, wer denn jetzt den Streit angefangen hat und wer dann auch die Strafe davontragen muss? Wie gut ist es da, sich beide Seiten anzuhören, um die richtige Einstellung zur Situation zu finden und mein Handeln danach ausrichten zu können? Wenn wir uns mit den Geschichten und den Briefen der Bibel befassen, dann kann uns eines ins Auge stechen. Die Bibel erzählt vom Blickwinkel des Menschen, seinem Kämpfen ums Überleben, den Umgang mit seiner Umwelt, das Leben in der Familie, in Ehe und Gemeinde. Die Bibel berichtet von Schwachheit und großem Mut, von Sünde und Buße. Und bei alledem ist sie schamlos ehrlich. Sie stellt den Menschen, wen auch immer, stets so da, wie er ist. Egal, ob sie sich dabei um König David oder Lazarus im Schoße Gottes handelt. Unabhängig vom sozialen Status, der Geistlichkeit oder Nationalität berichtet die Bibel offen über Gelingen und Scheitern der einzelnen Biografien. Aber nicht, weil es der einzelne Mensch so wollte. Gott sieht mich so. Gott sieht meine Fehler und mein Versagen, wie es kein anderer sieht. Und ich persönlich bin froh, dass ich nicht Teil der Heilsgeschichte bin, sonst müsste ich mich schämen, was alles über mich zu lesen wäre. Hätte ein Mensch die Bibel geschrieben, ohne durch Gottes Geist zur offenen Schreibweise geleitet worden zu sein, wäre die Bibel nichts weiter als eine Ansammlung von perfekten Lebensläufen, über die Jahrhunderte poliert und redaktionell aufbereitet. Und weil ich Sünder bin und weil mein Blick auf geistliche Dinge tendenziell getrübt ist, möchte ich heute Morgen über ein Thema mit euch nachdenken, über das es vielleicht nichts mehr zu sagen gibt. Gnade. Was kann einen da noch groß überraschen? Dieses Thema ist doch wohl wirklich abgegrast. Leben wir nicht alle in der Abhängigkeit von ihr jeden Tag neu? Ist es nicht die Gnade, die uns in die Gegenwart Gottes bringt, in der ich Vergebung finde und die mich vor Gott gerecht macht? Ich habe jetzt nicht gezählt, aber wie oft ich in den letzten Sätzen wir, uns, ich, mich gesagt habe, ist doch schon bezeichnend. Dreht sich die Gnade so sehr um uns, wie wir das Gefühl haben, dass es so ist? Ist die Gnade nur Golgatha oder vielleicht etwas viel Größeres? Gnade, ein Perspektivwechsel. Ich möchte mit euch heute einen Blick in den Epheserbrief werfen, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Und dankbarerweise hat Paulus diese Gedanken nicht inmitten des Briefes entfaltet, sondern direkt an den Anfang des Briefes gestellt. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, ist etwas schwieriger, aber aus einem bestimmten Grund, denn die Verse 3 bis 14 sind ein Satz im Griechischen. Und aus dem Grund, weil alles, was jetzt kommt, ein Gedanke ist, von vorne bis hinten, alles gehört dazu. Und nichts darf ausgelassen werden. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns hat kundgetan hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchen ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Paulus gliedert den Text in drei große Abschnitte. Er spricht zunächst über den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann über den Geliebten und zuletzt über den Heiligen Geist. Man kann hier also von einer Dreieinigkeit in der Gnade sprechen. Wenn wir also gleich über jeden einzelnen der drei Schwerpunkte nachdenken, die Paulus setzt, dann müssen wir immer die Gottheit als Ganzes mitdenken. Es gibt sozusagen ein großes Projekt Gnade, zu dessen Umsetzung verschiedene Aufgaben erledigt werden. Der von mir angestrebte Perspektivwechsel vollzieht sich in unserem Text gleich zu Beginn, in dem Paulus den Blick zu den himmlischen Örtern lenkt. Die gläubig gewordenen Epheser standen vorher in der Glaubenstradition, dass ihre eigene Göttin Artemis sich selbst in Form eines Standbildes zu den Menschen gesellte und somit den Schritt aus dem Himmel zu den Menschen vollzog. Paulus ist es daher wichtig, genau in die entgegengesetzte Richtung zu richten, den Blick, und uns klarzumachen, dass unsere Segnungen im Himmel liegen und dort Christus zur Rechten Gottes sitzt. Die Tendenz der heutigen Zeit und der heutigen Christenheit ist es leider, Jesus auf die Erde zu holen und diesen Ort hier zum Reich Gottes umzugestalten. Deshalb wird vermehrt über Transformation gesprochen. Eines muss uns aber auffallen, wenn wir diesen Text lesen. Gott war im Anfang der Gnade, nicht der Mensch. Paulus beginnt in seiner Entfaltung der Gnade Gottes bewusst nicht mit dem sündigen Menschen, der nach Gott ruft und Gott sich des Sünders erbarmt. Er beginnt mit der Erwählung des einzelnen Menschen aus Gott heraus, in Jesus Christus. Ist uns das Ausmaß dieser Stelle klar? Bevor die Welt war, bevor die Zeit ins Dasein kam, hatte mich Gott erwählt. Erwählung hat etwas zu tun mit dem Anfang. Ich habe meinen Anfang in Gott. Das bringt mich in die Anbetung. Ich stehe wirklich mit nichts da vor diesem großen Gott, der mich in Gnade erwählt. Lange bevor Gott Mensch wurde, ja lange bevor es den Menschen gab, war Gottes Gnade verheißen. Und wie lautet die Antwort auf den Ruf Gottes aus der Ewigkeit? Heiligung. Ziemlich banal, könnte man meinen. Aber Paulus drückt auch hier wieder nicht das Streben des Menschen aus, sondern Gottes Anspruch an mich. Er hat mich vor Grundlegung der Welt zur Heiligung erwählt, in Liebe. Die Erwählung in Jesus durch Gott motiviert mich, so zu leben, dass Gott sich freut. Gnade ist meine Identität und somit der Auslöser für Heiligung, nicht die Errettung aus ihr heraus. Ihr versteht mich richtig. Wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Herrn. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber ist das meine Einstellung? Ist Gnade mein Ruhekissen oder das, was mich antreibt, ihm alle Ehre zu machen? Wenn wir jetzt wissen, dass der Anfang in Gott liegt und ich Gottes Anspruch an mich kenne, was ist dann das Ziel? Die Sohnschaft. Wir sollen in den gleichen Stand erhoben werden, in dem sich auch der Sohn Gottes befindet. Warum? Für Gott. Die Gnade Gottes kommt aus Gott allein und existiert für ihn allein. Wisst ihr, warum wir vielleicht solche Probleme mit dieser Stelle haben? Wir sind Sünder und wenn ein Sünder etwas nur für sich macht, dann ist das meistens schlecht und falsch und egoistisch. Der Gedanke, dass Gott sich die Heilsgeschichte nur ausgedacht hat für sich selbst, das kommt uns völlig falsch vor. Gott ist aber Gott und als solcher möchte er verehrt und angebetet werden. Und wie kann das geschehen? Durch ein Nachdenken über die Größe Gottes. Der Mensch soll in die Anbetung und in den Lobpreis geführt werden, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott sucht dein Lob. Deine persönliche Anbetung ist ihm ein Anliegen. Und nicht zuallererst, weil es dir gut tut, sondern weil er Gott ist und aus ihm alles kommt. Paulus kommt im zweiten Teil, nachdem er den Ursprung der Gnade in Gott dargestellt hat, auf den Geliebten, den Sohn Gottes, zu sprechen. In ihm, in seinem Blut, ist unser Loskauf begründet. Erlösung, das Wort, was im Text steht, heißt im griechischen Urtext Loskauf. Gott hätte die Macht, uns einfach so in den Himmel zu holen, weil er es will. Aber Gott kann seine Gerechtigkeit nicht ausschalten. Und seine Gerechtigkeit besagt, einer muss bezahlen. Einer muss den Kopf für meinen Mist, den ich täglich fabriziere, hinhalten. Denn vor Gott gibt es keine Neutralität. Der Mensch kann es sich nicht aussuchen, ob er als Freund oder als Feind Gottes geboren wird. Der Mensch ist von Natur aus Feind Gottes. Und deswegen schreibt Paulus auch hier, dass wir durch das Blut losgekauft werden müssen. Wer losgekauft werden muss, der ist vorher woanders unter Vertrag. Das Blut von Jesus ist unbedingt notwendig für meine Errettung, da Gottes Gnade nur so funktioniert. Und diese Gnade überströmt mich. Entschuldigung. Warum schreibt das Paulus hier? Nun, damit niemand auf die Idee kommt zu sagen, jetzt ist fertig. Gottes Gnade im Blut seines Sohnes hat kein Ende. Denn sonst wäre ja auch seine Erwählung nicht stimmig. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In ihm läuft alles zusammen. Schön finde ich auch, dass Paulus hier von einem Erbteil spricht. Ein tolles Bild. Wenn wir den Gnadenbegriff, den wir meinen, mit dem Gnadenbegriff vergleichen, der zum Beispiel in der katholischen Kirche, in der Institution der katholischen Kirche, verwendet wird, dann sehen wir einen Unterschied. Wir können feststellen, dass der Begriff dort in dem Sinne gebraucht wird, dass Gott dem Gnade gewährt, der guten Willens und aufrichtig ist. Gott und Mensch bilden also ein Zusammenwirken. Man hat den Begriff Synergismus dafür geprägt. Also der Mensch und Gott wirken zusammen in der Gnade. Was Paulus uns aber durch das Bild des Erbes klar macht, ist ein Monergismus, also ein Alleinwirken Gottes. Ich kann da nichts dazu tun. Denn wie ist es denn mit dem Erbe? Das geht doch von demjenigen aus, der vererbt. Mein Erbteil im Himmel habe ich mir nicht verdient. Das habe ich mir auch nicht erschlichen. Das wurde für mich hinterlegt, bevor ich war. Und was hat mich in die Situation gebracht, dass ich überhaupt als Erbe in Betracht komme? Paulus schreibt, in dem Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Jesus bezahlt unsere Freiheit von Schuld mit seinem Blut. Das macht uns zu Gottes Kindern. Und wer zur Familie Gottes gehört, dem steht ein Anteil am Erbe zu. Und diese Gesetzmäßigkeit der Gnade ist nicht etwas, was Gott situativ entworfen hätte. Vielleicht stellt manch einer sich Gott als so einen reagierenden Gott vor. Eva isst von der Frucht und gibt Adam ein bisschen ab und dann erlangen sie das Wissen um Gut und Böse. Und dann muss Gott handeln. Ist mit der Situation irgendwie jetzt neu konfrontiert und jetzt muss er sich was ausdenken. So ist Gott nicht. Gott wird im Alten Testament an vielen Stellen Heiland genannt. Er ist derjenige, der sich alles von Ewigkeit her erdacht hat. In Vers 11 steht, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rate seines Willens. Gott nahm sich vor, alles so zu machen, wie es letztendlich kam, wie er es wollte, zum Preise seiner Herrlichkeit. Der letzte Punkt, den finde ich am spannendsten. Gott hat uns durch sich selbst versichert. Gott versiegelt uns mit sich selbst, mit dem Heiligen Geist, wie einen Brief, den man für einen späteren Moment aufbewahrt. Eine Gewissheit, die über jeden Zweifel erhaben ist. Sein Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn Gott dann im Himmel das Siegel sieht, mit dem wir besiegelt sind, dann schaut er sich selbst an. Dieser ist mein Sohn. Diese ist meine Tochter. In meinem Sohn Jesus Christus. Von mir erwählt vor aller Zeit. Zum Preise meiner Herrlichkeit. Als ich heute Morgen so die Sonne gesehen habe, da kam mir der Gedanke, wenn ich versuche, diese Sonne anzuschauen, einfach mal zu sehen, wo hat sie ihren Anfang, dann kann ich das für einen Bruchteil einer Sekunde versuchen. Ich kann nicht sagen, wo dieses Licht herkommt, weil es einfach zu stark ist, als dass ich es erfassen kann. Und so, finde ich, leuchtet die Gnade. Ich kann sie nicht erfassen. Sie kommt aus einer Quelle, die sich mir nicht erschließt. Und ich muss ganz offen sagen, ich habe auch jetzt noch Probleme mit dem Punkt der Erwählung. Immer wieder. Aber ich habe in der Vorbereitung zu diesem Text gemerkt und ein bisschen gelernt, dass ich, glaube ich, manche Dinge in Gott nicht verstehen kann. Und ich bin dankbar, dass du, Friedhelm, uns heute Morgen die Gnade so praktisch gemacht hast. Das hilft. Ich kann über die Gnade nachdenken und in die Anbetung kommen. Aber sie muss auch praktisch werden. Und ja, wenn wir uns eben genau vorstellen, was der Sohn Gottes hier auf der Erde für mich ganz persönlich erlitten hat, eben dass dieser große Plan von Ewigkeit her umgesetzt wird, dann kann mich das im Alltag dazu ermutigen, immer ähnlicher zu werden, Gott immer ähnlicher zu werden. Und in Ewigkeit wird uns Gott erklären, wie das mit der Gnade funktioniert. Und wir werden lange brauchen, bis wir in die Sonne gucken können und sehen, wo das alles herkommt. Ich bin dankbar, wir leben in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor Ewigkeiten. Das lässt mich einfach wissen und nicht zweifeln, dass die Gnade kein Ende hat. Und in diesem Wissen um Gottes Größe, Weisheit und unendliche Gnade darf ich zweifellos glauben und vertrauen, dass Gott seinen Plan bis zum Ende führt, zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen.